Lukas 1, Verse 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen oder erfüllt haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Amen. Nicht alle unter uns, ich bin mir dessen bewusst, sind eifrige Buchleser oder würden sich als solche bezeichnen. Manche von uns lesen vielleicht so gut wie nie ein Buch, es sei denn, dass sie dazu gezwungen werden. Andere lesen nur, wenn sie wirklich das Allerbeste in die Hände kriegen. Aber dann lesen sie es gerne. Bis hin zu denen, die eifrig lesen, unterschiedliche Gattungen lesen und gerne und viel lesen. Aber selbst die, die viel Leser unter uns sind, begeisterte Leser, lesen nicht alle Teile jedes Buches. Es gibt Teile in einem Buch, die mehr interessant und mehr spannend sind als andere. Es gibt zum Beispiel, wie euch vielleicht schon manchmal aufgefallen ist, manchmal die ersten zwei Seiten Danksagungen, die der Autor macht. Vielleicht nicht so spannend, wobei ich manchmal interessant finde zu sehen, wo der Autor herkommt und was ihn so beeinflusst hat und wem er Dank sagen will. Immer gut am Ende die Familie und die Frau zu nennen, das ist immer eine sehr gute Sitte, die einem dabei geholfen hat, das Buch zu schreiben. Das ist mir oft aufgefallen. Dann gibt es zum Beispiel den Index zu Ende eines Buches, wo wir Stichworte finden. Auch das nicht, was wir normalerweise mit Begeisterung vielleicht lesen, das Literaturverzeichnis, manchmal spannend. Also die wenigsten von uns nehmen uns teil nehmen uns die Zeit für jeden einzelnen Teil eines Buches. Es gibt zum Beispiel auch das Vorwort. Das Vorwort ist eine besondere Gattung. Also es ist nicht die Einleitung, sondern das Vorwort. Auch da gibt es Unterschiede. Und auch das Vorwort ist nicht immer unbedingt der eigentliche Kern des Buches. Und vielleicht sind wir geneigt, das Vorwort zu überspringen. Aber das Vorwort hat eine besondere Funktion. Im Vorwort gibt uns der Autor Einsicht, was ihn dazu bewogen hat, vielleicht das Buch zu schreiben. Es gibt uns Einsicht darin, was sind seine Gedanken, die dazu hingeführt haben. Oder vielleicht, was ist die Geschichte dahinter. Und wenn wir das Buch wirklich verstehen wollen, lohnt es sich manchmal, das Vorwort zu lesen. Und so verhält es sich auch beim Lukas-Evangelium. Nicht jedes biblische Buch hat ein Vorwort und schon gar nicht so ein stilistisch schön arrangiertes Vorwort wie das Lukas-Evangelium. Wie ich schon gesagt habe, beginnen wir heute eine neue Predigtreihe und wir beginnen mit dem Vorwort. Das ist das längste aller Evangelien und es wird sicherlich auch eine längere Predigtreihe sein, die wir vielleicht immer mal wieder pausieren wollen, um uns anderen Dingen zu widmen. Aber wir schauen uns dieses Vorwort an und wir lernen hier, was es für ein Bericht ist, den Lukas schreibt. Das ist ein Stichwort, das hier wichtig ist, ein Bericht. Aber was genau erzählt dieser Bericht? Das ist das Zweite, welche Ereignisse? Und drittens sehen wir, mit welchem Ziel? Das habt ihr auch in euren Gottesdienstzetteln mit drin, diese drei Punkte. Und wir beginnen mit, welcher Art von Bericht? Einerseits finden wir in Lukas Schreiben eigentlich einen gewöhnlichen Bericht, das ist der Begriff, den er hier verwendet. Sein Vorwort in diesen ersten Versen gibt uns Einsicht in seine Arbeitsweise. Wie genau hat er dieses Buch geschrieben, seine Methode? Und was sein besonderes Anliegen ist, ist zu zeigen, dass er seine Ergebnisse in seinem Bericht nicht aus der Luft gegriffen hat. Wir lesen einen Bericht, wenn wir das Wort Bericht hören, anders als wir zum Beispiel einen Roman lesen oder ein Theaterstück. Also Lukas will uns zeigen, dass er hier in einer gewissen Weise als Historiker arbeitet. Nicht als vielleicht moderner Historiker, aber ein Historiker, der die Konventionen der damaligen Geschichtsschreibung auffasst. Und er sagt, er schreibt alles der Reihe nach nieder. Das heißt nicht, dass er alles schreibt, was er schreiben könnte, aber was er schreibt, ist eben Teil dieses Berichts. In Vers 1 lesen wir, dass er zudem nicht der Erste ist, der das tut. Auch manche andere haben es schon versucht zu dem Zeitpunkt und er sagt, dass diese Berichte, die sich angesammelt haben über das Leben Jesu, dass sie auf Augenzeugenmaterialien beruhen. Das heißt, er hat Leute gefragt, die Jesus wirklich begegnet sind. Oder Leuten hat er gefragt, die immer noch mündlich Zugang hatten zu den Überlieferungen von Jesus selber. Wir wissen nicht ganz genau, wann Lukas geschrieben hat, aber eine gute Vermutung ist so in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und das heißt, Lukas hatte natürlich noch Gelegenheiten, gut Zugriff zu haben auf das, was Zeitzeugen Jesus selber berichteten. Und jetzt versuchen wir uns mal für einen Moment, uns in die Rolle dieses Adressaten zu begeben. Also wir sind in den 60er Jahren, Jesu Wirken in Palästina liegt also schon 30 bis vielleicht 40 Jahre zurück, noch nicht so weit, aber es ist schon, die Zeit vergeht und wir sehen mehr und mehr die Spuren, die Jesus hinterlässt. Wir sehen, dass die Jesusbewegung, dass die christliche Bewegung wächst und die Gemeinde, die er gegründet hat, die erlebt Widerstand, sowohl von Juden, also dort, wo die Gemeinde zuallererst am Wachsen ist, und dann auch von Nichtjuden. Und von Anfang an hat Jesus natürlich seinen Jüngern gesagt, dass sie seine Botschaft weitergeben sollen. Also von Anfang an war es klar, Jesus wird nicht einfach aus der Welt verschwinden und danach bricht großes Schweigen ein und Unsicherheit und die Bewegung kommt zu einem Ende, sondern Jesu Werk geht weiter. Und dazu gebraucht er Zeugen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff im Neuen Testament, Zeugen, vor allem bei Lukas und dann später auch in seinem zweiten Buch, der Apostelgeschichte. Und den entscheidenden Begriff dafür finden wir in Vers 2. Dort finden wir diesen Begriff Überlieferung. Und Überlieferung bedeutet, dass ich nicht einfach so was Willkürliches irgendwo auffinde und das dann weitergebe, sowas, was nicht für die Nachwelt gedacht war, sondern eine Überlieferung bedeutet, es gibt einen Prozess, in dem etwas weitergegeben wird. Und jetzt ist es Lukas, der diese Überlieferung nimmt und sie einem Mann namens Theophilus weitergeben. Von dem lesen wir in Vers 3. Wir lesen sonst nicht sehr viel von ihm. Wir wissen tatsächlich gar nicht so wirklich was über ihn. Er wird hier als hochedel bezeichnet. Vielleicht war er in einer höheren gesellschaftlichen Schicht angesiedelt. Wir wissen sogar nicht mal wirklich, ob er wirklich Christ war. Wir wissen aber, dass er was über den christlichen Glauben weiß. Er wurde unterrichtet, heißt es hier. Und Lukas will ihn überzeugen, dass dieser Unterricht nicht umsonst war. Dauert. Beschäftigen wir uns in unserem zweiten Punkt. Aber lasst uns noch mal kurz bei Theophilus stehen bleiben. Denn seine Situation ist gar nicht so radikal unterschieden von unserer Situation. Wir befinden uns eigentlich in einer ähnlichen Lage wie er. Jeder von uns hat etwas über den christlichen Glauben vermutlich schon mal gehört. Manche von uns haben sehr viel davon gehört, manche andere vielleicht weniger. Aber Jesus, Bibel, Christentum ist uns allen irgendwie vertraut. Aber keiner von uns war wirklich da, als Jesus gelebt hat. Keiner von uns war wirklich da, als er Wunder getan hat, als er gelehrt hat, als er gestorben und wieder auferstanden ist. Und das heißt, wir sind alle darauf angewiesen, einen Bericht zu haben von ihm. Wir brauchen einen Bericht, der uns zu Jesus selber führt. Und wir brauchen einen Bericht, der uns wirklich anspricht, da wo wir stehen, damit wir dem Ganzen Sinn verleihen können. Also bei all den Unterschieden zwischen uns und dem ersten Jahrhundert gibt es auch eine bestimmte Kontinuität zwischen diesem Theophilus und uns. Und auch die anderen Bücher im Neuen Testament sprechen oft und meistens zu Menschen, die Jesus nicht selber begegnet sind. Und das heißt, wenn wir die Briefe zum Beispiel im Neuen Testament lesen, was sind da so große Themen, denen wir immer wieder begegnen? Natürlich könnten wir hier vieles nennen. Aber ganz oft ist es so, dass die Menschen, an die diese Briefe gerichtet sind, irgendwie Vergewisserung brauchen. Sie müssen irgendwie befestigt werden im Glauben. Sie sind natürlich, wie wir, noch nicht am Ziel. Sie brauchen Vergewisserung, dass Jesus großartig ist, dass er unvergleichlich herrlich ist, dass er wirklich der Weg zu Gott ist, dass wir ihn dringend brauchen und dass wir ihm vertrauen dürfen. Das sind alles Dinge, die im Ersten Testament, sobald diese Bewegung sich Bahn bricht, immer wieder neu von Christen gehört werden müssen. Und das sind die Dinge, die wir auch heute hören müssen. Vielleicht war Theophilus zum Beispiel ein junger Christ. Sagen wir mal, er wurde im Glauben soweit unterrichtet, er hat sich Jesus angeschlossen. Aber vielleicht war er auch hin und her gerissen, ob er als Heide, nehmen wir mal an, er war Heide, ob er sich wirklich so einer am Anfang noch sehr jüdisch geprägten Bewegung anschließen sollte. Das war wirklich eine Frage und Lukas hat dazu sehr viel zu sagen in seinem Bericht über die Beziehung zwischen Juden und Heiden. Vielleicht bist auch du hin und her gerissen. Vielleicht geht es auch einigen unter uns so. Ist es wirklich das Richtige, Jesus nachzufolgen und alles auf diese Karte zu setzen? Vielleicht bist du am Zögern. Vielleicht hatte Theophilus auch nur sehr weniges von Jesus gehört und er wollte mehr wissen. Vielleicht war er noch ganz am Anfang. Vielleicht kannst auch du dich damit identifizieren. Wie dem auch sei, Lukas sprach diesen Theophilus an, wo er so stand. Dieser Mann konnte Jesus persönlich nicht treffen, aber was Jesus auf Erden begonnen hat, war ihm zugänglich und erkennbar durch diesen Zeugen Lukas. Und das ist eine gute Nachricht für uns heute. Das ist eine gute Nachricht, denn die Bibel beinhaltet gewöhnliche historische Berichte, nicht Fabeln, die ersonnen sind, sondern historische Berichte, denen wir nachgehen können. Das heißt, historische Berichte, die uns wirklich da ansprechen, wo wir sind und die ein Argument vorweisen, dass sie zugänglich sind. Und was erfordert es von dir? Wir haben diese historischen Berichte hier in unseren Bibeln. Was erfordert es von uns? Es bedeutet einfach nur, dass wir uns dieser Rede Gottes darin öffnen. Gottes Wort redet zu normalen Menschen in der normalen Welt, in der auch wir leben. Wie ich schon gesagt habe, Lukas schreibt nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, wenn wir dort lesen, die Geschichte, die sich erweist, finden wir Zeugen. Zeugen, die das Evangelium weitertragen. Und Jesus sendet diese Zeugen aus, das Evangelium zu verkündigen. Und wenn wir in das 26. Kapitel in der Apostelgeschichte schauen, da finden wir zum Beispiel Paulus, der ja selber ein außergewöhnlicher Zeuge Jesu war, der Jesus als dem Auferstandenen begegnet ist. Und er muss sich verteidigen, er muss sich immer wieder verteidigen. Aber hier verteidigt er sich vor dem König Agrippa. Und da sagt er so schön, dass was mit Jesus passiert ist, sich nicht in einem Winkel zugetragen hat. Das ist eine sehr schöne Wortwendung. Jesu Auferstehung, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen ist nicht in einem Winkel passiert. Es ist also nicht vor den Augen der Welt irgendwie verborgen geblieben, sondern es ist öffentlich zugänglich. Und dieses Werk Gottes, das sich in Jesus zugetragen hat, ist erkennbar. Er hat vor den Augen der Welt gehandelt. Und deshalb lehren uns Lukas einleitende Worte, dass die Bibel in diesem Sinne ein Geschenk an uns ist. Und deswegen lasst uns mal darüber nachdenken, die Bibel als ein Geschenk im vollsten Sinne des Wortes zu erblicken, das uns gegeben ist, in denen wir Gottes Taten, die sich in der Geschichte zugetragen haben, nachverfolgen können. Und das ist alles für uns in diesen historischen Bericht verpackt. Also es ist ein gewöhnlicher Bericht von dem, was Gott getan hat, und das führt uns schon dazu, zu sehen, dass es auch ein außergewöhnlicher Bericht ist. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Es ist ein außergewöhnlicher Bericht, wenn wir die Ereignisse betrachten, von denen er handelt. Also von welchen Ereignissen spricht er? Je nach Bibelübersetzung, ich habe es vorher schon ein bisschen in der Lesung angemerkt, lesen wir hier in Vers 1 von Ereignissen, die sich zugetragen haben. Vielleicht habt ihr eine andere Bibelübersetzung, die das etwas genauer übersetzt, wo es von einer Erfüllung die Rede ist. Eigentlich ist das Wort hier Erfüllung, Ereignisse, die sich erfüllt haben. Das heißt, es geht um Ereignisse, die sich natürlich zugetragen haben, aber mehr noch, die sich erfüllt haben. Und was bedeutet es, dass sich Ereignisse erfüllen? Wenn wir das Wort Erfüllung hören, werden wir nicht nur zu den Ereignissen selbst geführt, sondern zu ihrer Bedeutung. Also wenn ein Ereignis etwas erfüllt, dann bedeutet es, es gibt eine Bedeutung, die dahinter steht. Und dieses Ereignis verweist über sich selbst hinaus. Es verweist auf einen Plan, einen Beschluss, etwas, was dahinter liegt. Das Evangelium, von dem Lukas uns berichtet, ist also nicht nur Geschichte. Es ist Geschichte, weil es ist ein Bericht, aber es ist viel mehr als nur das. Über das ganze Lukas-Evangelium verteilt finden wir eines dieser großen Themen, wir werden es immer wieder hören, ist der Plan Gottes. Alle, die über das Lukas-Evangelium schreiben, Kommentare, Theologen, die wir darüber lesen, werden uns alle irgendwie sagen, Lukas handelt unter anderem besondere Weise vom Plan Gottes, Gottes Ratschluss. Das finden wir hier besonders, mehr als in den anderen Evangelien. Eines dieser Stichwörter, die Lukas im Griechischen dafür immer wieder verwendet, ist dieser Begriff Dei. Das ist der Begriff im Griechischen für notwendigerweise oder es ist notwendig oder es muss. Also hier steht eine besondere Dringlichkeit, ein absolutes Muss. Das finden wir immer wieder, vor allem, wenn wir Jesus selber zuhören. Jesus sagt immer wieder, wie ihr vielleicht schon in Erinnerung habt, Jesus sagt, dies und das muss geschehen. Zum Beispiel, um die Schriften zu erfüllen. Der Sohn des Menschen muss dahin gehen und überliefert werden in die Hände der Heiden und getötet werden und wieder auferstehen. Und hinter diesem Muss steht Gottes Plan. Das Buch beginnt und endet mit Erfüllung. Denn hier im ersten Kapitel finden wir diesen Begriff. Und gleich, wenn wir dann an das Ende des Buches schauen, in Kapitel 24, sagt Jesus zu seinen Jüngern ganz am Ende, ich habe es euch auch abgedruckt, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Das heißt, Jesus sagt, Gott hat einen Plan und dieser Plan wird erfüllt werden müssen. Das ist das ganz große Argument, das wir bei Lukas finden. Es gibt einen Plan, der sein Ziel nicht verfehlen wird. Und warum? Weil der Gott, der hinter diesem Plan steht, seine Ziele nicht verfehlt. Und das ist noch nicht alles. Und hier kommt es wirklich zu diesen kleinen Details, die wir dringend beachten müssen. Er sagt, diese Dinge haben sich unter uns zugetragen. Diese Ereignisse haben unter uns stattgefunden. Na, das kann sich jetzt nicht auf die Augenzeugen selber beziehen, weil Lukas selber ist kein Augenzeuge gewesen. Er war auf Augenzeugenberichte angewiesen. Und vermutlich bezieht sich es auch nicht nur auf die frühesten Nachfolger Jesu, sondern dieses unter uns schließt letztlich die Leser selber mit ein. Es schließt Theophilus ein, es schließt auch uns mit ein, die Leser zu allen Zeiten und in allen Generationen. Es hat sich unter uns zugetragen. Es ist ein universales Statement, was Lukas hier macht. Lukas sagt also, was sich in Jesus zugetragen hat, hat sich nicht irgendwo, sondern in unserer Mitte, in unserer Welt, in unserer Zeit, in unserem Raum zugetragen. Also Gottes Plan, der in Jesus verwirklicht wird, hat keine beschränkte Wirkung auf nur Menschen damals, die dadurch irgendwie einen Kick bekommen haben und inspiriert wurden, sondern was in Jesus geschehen ist, wie es ein Forscher zum Lukas-Evangelium in seinem sehr bekannten Buch so bezeichnet hat, es ist die Mitte der Zeit. Das ist ein bekanntes Buch über das Lukas-Evangelium. Ich empfehle nicht alles darin, aber es ist ein guter Titel, die Mitte der Zeit. Lukas sagt, in Jesus ist die Mitte der Zeit, hat sich zugetragen. Und das bedeutet, dass es Auswirkungen für alle hat, die diesen Bericht lesen. Und wenn es wirklich wahr ist, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, was unter uns hier bedeutet, dass diese Ereignisse sich unter uns zugetragen haben. Wenn sich also in Jesus, in unserer Zeit, in unserem Raum, Gottes Plan leibhaftig erfüllt hat, dann sehen wir sehr leicht, dass es Konsequenzen für unser Leben haben muss und nicht nur für unser Leben, sondern für unsere ganze Welt. Dann bedeutet es, dass dieselbe Welt, in der wir leben, die Welt ist, die Gott selber besucht hat und in der Gott seinen Plan erfüllt hat. Vielleicht ringst du manchmal mit dem Sinn deines Alltagslebens. Vielleicht ringst du manchmal mit dieser Frage, warum lebe ich eigentlich jeden Tag einfach so vor mir her? Warum existiere ich so vor mir her? Obwohl wir heute mehr als in allen Generationen davor unbeschränkte Möglichkeiten und Mittel haben und uns so viel offen steht, scheint es doch so, als würden wir heute mehr als je zuvor mit dieser Sinnfrage ringen. Seien wir Christen, die uns zu Jesus bekennen und zum ewigen Leben und zum Reich Gottes und all diesen Dingen, oder seien wir nicht in Christus und leben unter einem anderen Maßstab. Aber beide Gruppen haben immer noch manchmal dieses Gefühl von einer gähnenden Leere. Warum eigentlich? Und diese Frage kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Sehr existenziell. Warum eigentlich? Und wie spricht das Lukas-Evangelium hier rein? Wenn diese Kunde von Jesus, von der Lukas uns berichtet, nicht einfach auf Fabeln beruht, nicht einfach auf dahergelaufenen Geschichten und Dingen, die sich Menschen in ihrer Notsituation erdacht haben, um sich besser zu fühlen, sondern wenn es in Jesus wirklich diese Erfüllung von Gottes Plan gibt, dann spricht das in diese Sinnfrage ein. Und dann lade ich und vielmehr noch als ich, Lukas, Gott selber ein, diesen Ereignissen zu folgen. Das ist alles, was nötig ist, diesen Ereignissen zu folgen, hinter denen dieses Argument steht, dass sich hier etwas Weltbewegendes erfüllt hat. Dieses Wort Erfüllung steht so krass im Gegensatz zu dieser Sinnlehre. Allein das Wort Erfüllung hat im Deutschen jedenfalls und auch in anderen Sprachen sicherlich schon so einen schönen bildlichen Anklang. Es wird etwas erfüllt, das heißt, es bleibt nicht leer. Es bleibt nicht leer zurück. Dass Gott etwas erfüllt, bedeutet, dass unsere Hoffnungen letztlich nicht leer bleiben müssen. Dass wir uns nicht einem Universum ausgesetzt sehen, in der es einfach nur ein leeres Echo auf all unsere Fragen und auf unsere Hoffnung und auf unsere Sehnen gibt, sondern dass es eine Antwort gibt, weil es ein Gegenüber gibt, der in diese Geschichte, in der wir uns befinden, eingegriffen hat. Und es bedeutet letztlich, dass selbst der Tod, der sonst allem ein Ende macht und der für uns alle unausweichlich ist, dass selbst der Tod nicht das Ende sein muss. Und deswegen ist meine Einladung vielmehr noch die Einladung Gottes selber durch dieses Lukas-Evangelium. Folge diesem Jesus auf die Spur, wie er uns hier überliefert wird in diesem Bericht und halte Ausschau nach dieser Erfüllung. Das wollen wir gemeinsam machen. Wir können uns alle automatisch, weil ich glaube, wir sind Sinnstifter von unserer Natur aus, wir brauchen keine sinnstiftenden Angebote, von denen wir immer wieder hören, sondern wir sind von unserer Natur aus Sinnstifter. Das heißt, wir wollen, dass unser Leben einen Sinn ergibt. Und wir können uns alle eine Erzählung ausdenken, ob bewusst oder unbewusst, die unserem Leben irgendwie den Sinn gibt, den wir brauchen, um vor uns her zu existieren. Aber die große Frage, an der sich diese Sinnstifteraktivität, der wir uns alle ständig unterziehen als Menschen, die große Frage, an der sich das messen lassen muss, ist die Frage der Wahrheit, der Zuverlässigkeit. Werden unsere Wünsche und werden unsere Erzählungen über unser Leben am Ende auch aufgehen? Beruht deine große Erzählung darüber, was dein Leben ausmacht, wo es herkommt, wodurch es gelebt wird und wohin es läuft? Beruht deine große Erzählung auf der Wahrheit? Und wird deine Erzählung sich letztlich messen lassen können an dem, was unser aller Leben ein Ende bereitet, dem Tod selber? Wir sollten die Messlatte nicht zu gering setzen, wenn wir uns mit der Frage von Leben und Tod auseinandersetzen, mit der Frage der Ewigkeit selbst. Wenn also Jesus diesen göttlichen Plan erfüllt, dann brauchen wir auch Gründe, diesem Plan zu vertrauen. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Wir brauchen Gründe, diesem Plan zu vertrauen. Also mit welchem Ziel, das wollen wir uns im letzten Vers hier in Vers 4 anschauen, mit welchem Ziel schreibt Lukas? In Vers 4 begegnen wir der Begründung, die Lukas uns gibt, warum er diesen Bericht eigentlich schreibt. Wir sahen, dass er einen Bericht von Ereignissen verfasst, aber zu welchem Zweck? Und hier denken wir jetzt nochmal an diese Person Theophilus und auch dann an uns selber zurück. Was soll dieser Bericht in uns Lesern bewirken? Lukas schreibt, damit du die Zuverlässigkeit, und das Wort hier bedeutet Festigkeit, Zuverlässigkeit, Gewissheit, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet wurdest. Das heißt, Theophilus, egal wie viel er vom christlichen Glauben gehört hat, soll erkennen, dass worin er unterrichtet wurde, dass er dem wirklich vertrauen kann, dass es eine gute Grundlage gibt, auf der er steht, in diesem Glauben an diese Botschaft. Schaut nur mal auf Vers 3 zurück. Da sagt Lukas, er ist allem genau gefolgt. Hier kommt auch das Wort vor, aus dem wir unser Wort akribisch gewinnen in unserer deutschen Sprache. Er ist allem akribisch gefolgt. Er will es also genau wissen. Das heißt, Lukas sagt, mein Ziel ist hier nicht einfach nur eine Geschichte zu entwerfen, die so einen rein religiösen Sinn hat, sondern ich wollte den Dingen wirklich auf den Pfad führen. Ich wollte wirklich diesen Dingen nachgehen. Aber das Ziel ist nicht nur einfach so eine Geschichte zu schreiben, sondern das Ziel ist, Glauben zu erwecken. Ein Glaube, der aber gut begründet ist. Diese zwei Dinge gehen im christlichen Glauben und im Glauben der Bibel nicht gegeneinander ausspielen. Das Gute nämlich an der Botschaft von Jesus Christus, selbst wenn wir sie untersuchen und selbst wenn wir unseren Verstand anwenden und dem wirklich nachgehen, ist, dass diese Botschaft wahr ist. Das Evangelium, die gute Botschaft, wäre nicht gut, wenn sie nicht wahr wäre. Und Lukas und die anderen biblischen Autoren haben immer wieder das Interesse daran, diese Wahrheitsfrage zu stellen. sehen wir zum Beispiel daran, dass Lukas sehr interessiert daran ist, wenn wir am Ende des Buches schauen, dass die Auferstehung wirklich sich zugetragen hat, dass sie wirklich eine physische Realität und eine Wirklichkeit darstellen. Wenn Jesus wirklich Herr sein soll, dann muss seine Geschichte zuverlässig sein. Kaum etwas, denke ich, hat auf die Kirche in den letzten 200 Jahren, auf die wir zurückschauen, so einen wirklich verderblichen Einfluss und zerstörerischen Einfluss, als diese Vorstellung, die in verschiedenster Version publiziert und breit gemacht wurde, diese Vorstellung, dass der Botschaft, die wir in den Evangelien und im Neuen Testament begegnen, letzten Endes ein Mythos ist. Was ist ein Mythos? Ein Mythos ist eine Vorstellung, also ein Motiv, eine Idee oder eben auch eine Geschichte, eine Erzählung, die eine bestimmte Aussage treffen will, aber die letztlich nicht auf historischen Geschehnissen gründet. Also ich kann die Aussage treffen, ohne dass es wirklich sich zugetragen hat, weil der Punkt ist, ich will diese Idee publik machen. Das ist ein Mythos. Ein Mythos kann sehr mächtig sein, kann auf unsere Vorstellungskraft sehr viel Einfluss nehmen, kann vielleicht sogar unsere Ideologien prägen, aber letztlich ist ein Mythos nichts, was sich wirklich zugetragen haben muss. Also es ist eine menschengemachte Idee. Es gibt noch eine andere Version dieser verfehlten Vorstellung, die sich in den letzten 200 Jahren sehr stark prägend ausgewirkt hat auf die Kirche, leider in unserer westlichen Welt. Und das ist diese Vorstellung, dass es im ersten Jahrhundert zwar die historischen Fakten über Jesus gab, also es gab diesen historischen Jesus, aber dann eine zweite Sache, die damit nicht verwirrt oder vermischt werden sollte, ist die Verkündigung seiner Jünger. Also das, was wir im Neuen Testament lesen, ist letztlich die Verkündigung von Jesus, wie er gepredigt wurde. Aber das ist zu trennen von dem, wer Jesus wirklich war. Es geht also nicht darum, so sehr, wer Jesus wirklich war, sondern was uns interessiert ist, wie er verkündigt wurde. Und in der Vorstellung vieler Theologen sind es zwei komplette unterschiedliche Paar Stiefel. Aber wenn wir jetzt mal diesen Berichten und dieser Verkündigung der Apostel wirklich folgen, dann erkennen wir, dass diese Auffassung komplett entgegen ihres eigenen Programms läuft. Woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, dass die Apostel und die Nachfolger Jesu wirklich Interesse daran haben, dass Jesus wirklich wahr ist, dass er wirklich eine historische Person war und das, was er verkündigt und was er getan hat, sich wirklich zugetragen hat. Das Gute an der guten Botschaft können wir nicht trennen von der Tatsache, dass wir es beim Jesus der Bibel eben nicht mit einem Mythos zu tun haben, sondern mit einem konkreten Herrn und Heiland, der wirklich mit Fleisch und Knochen auf dieser Erde gelebt hat. Das heißt, wenn wir Jesus, wie er uns im Zeugnis des Neuen Testaments, wenn wir ihn ernst nehmen wollen, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen wollen, dann können wir das nur, indem wir seine Geschichte ernst nehmen wollen. Ich habe vor kurzem eine Hochzeit besucht. Adrian und Helen waren auch dabei. Es war tatsächlich die Hochzeit meines damaligen Trauzeugen. Und Adrian und Helen können, glaube ich, bezeugen, es war alles dabei, was eine Hochzeit wirklich schön macht. All die Elemente, die zu einem richtig freudenerfüllten Fest dazugehören. Es war wirklich schön. Es war viel Freude da. Schöne, tolle Dekoration, Vorbereitung und all das. Und wenn wir jetzt so eine Hochzeit, weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einer Hochzeit warst, vor Augen haben, dann überleg dir jetzt mal kurz hypothetisch, deine Freundin lädt dich ein, weil sie, du warst vielleicht länger nicht mehr in Kontakt mit ihr und sie kündigt dir an, sie wird heiraten. Du freust dich natürlich mit ihr und du gehst auf die Hochzeit und du hast den Bräutigam noch nicht kennengelernt, aber du hast das Allerbeste von ihm gehört. Du hast also Vorfreude auf den Traugottesdienst mit all den Fragen, die man sich so stellt, wenn man zu einer Hochzeit geht und all den Überraschungseffekten. Und dann zu Anfang des Gottesdienstes, wenn also die ganze Hochzeitsgesellschaft da sitzt, wir nehmen jetzt hier mal den klassischen Stil an, nachdem das Hochzeitspaar zusammen durch den Mittelgang geht. Ich weiß, das wird heute nicht immer so gemacht. Aber nehmen wir mal diesen klassischen Stil an, wo das Hochzeitspaar zusammen durch den Mittelgang geht und natürlich warten alle und die Hochzeitsgesellschaft erhebt sich und alle sind gespannt. Nur leider kommt es nie zu diesem würdevollen Moment, weil als du die Augen gespannt auf das vermeintliche Paar richtest, zieht am Ende nur die Braut selber ein. Und du stellst dir natürlich die Frage, wo ist der Bräutigam? Es gibt einen Einzug, aber es ist nur ein Teil des Brautpaares. Und während dieses besonderen Moments sind alle begeistert und freuen sich und tun so, als sei es eine wirkliche Hochzeit. Und du denkst, du bist der Einzige, der sich fragt, was läuft hier eigentlich schief? Braut zieht also alleine ein und setzt sich auf den Stuhl. Und der zweite Platz neben ihr bleibt während der ganzen Feier unbesetzt. Okay, es ist uns allen klar, dass es eine komplett absurde Vorstellung ist. Aber halte diese Vorstellung mal fest. Wir fragen uns dann natürlich, was ist der Punkt einer Hochzeit, wenn nur ein Teil des Brautpaares da ist? Also die ganze Begründung einer Hochzeit fällt weg, wenn wir nur die Braut sehen und nicht den Bräutigam oder andersrum. Niemand feiert eine Hochzeit, wo wir nur einer Person begegnen. Natürlich machen wir das nicht. Aber wenn wir dieses bizarre Szenario, das etwas eigenartig ist, ich muss es zugeben, aber wenn wir das mal uns vorstellen, dann ist es ein gutes Bild dafür, wie wir das Evangelium zu verstehen haben, wenn wir annehmen, dass das Evangelium wirklich wahr ist und das trennen von dem, wer Jesus wirklich war im ersten Jahrhundert, von dem wir wirklich in der Bibel lesen. Genau so ein Szenario ist es wie eine Hochzeit, bei der ein Teil des Brautpaares fehlt. Kein Mensch feiert eine Hochzeit, bei der die Braut eine Idee heiratet oder eine Vorstellung von einem Bräutigam und nicht den wirklichen Bräutigam. Diese Idee, dass wir Jesus haben können, ohne von Jesus zu wissen, wie er wirklich gelebt hat und wie er wirklich war und was er wirklich getan hat in Zeit und Raum, diese Idee ist der Bibel fremd. Das Großartige an der Botschaft der Bibel ist, dass wir in Jesus Christus Gott wirklich begegnen können. Wir können ihm wirklich begegnen. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt im Evangelium und die jedem offen steht, diese Hoffnung hat einen Namen. Es ist eine Person. Wir feiern keine erdachten Personen. Lukas will es seinem Leser bewusst machen, dass seine Botschaft wahr ist. Sie ist nicht frei erfunden. Ein Theologe hat mal sehr schön gesagt, und ich komme immer wieder darauf zurück, die Bibel fordert uns niemals dazu auf, etwas Unwahres zu glauben. Und das bedeutet, dass wir uns auf den Weg machen können, dieser Botschaft nachzugehen. In Jesus schauen wir nicht einer Idee ins Auge, sondern der Wirklichkeit. Manchmal reden wir, wenn wir über die Verteidigung des Glaubens reden, also die Verteidigung gegen Einwände gegen den Glauben, dann reden wir von diesem Begriff Apologetik. Und Apologetik hat seinen Platz, hat seinen berechtigten Platz, aber am Ende des Tages ist die beste Apologetik, die beste Verteidigung des Glaubens, die Bibel selbst. Der beste Verteidiger seiner Botschaft ist Gott selber. Und wie tut er das? Indem er durch seine Taten seinen Plan erfüllt. Und dieser Gott lässt uns heute nicht im Unklaren darüber, wer er ist und was er getan hat, sondern hinterlässt uns historisch greifbare Überlieferungen. Und wenn wir diesen Überlieferungen nachgehen, dann dürfen wir dieselben Dinge entdecken, die auch Theophilus damals entdecken durfte. Denn im Endeffekt gründet die Zuverlässigkeit der biblischen Botschaft nicht einfach nur auf der Zuverlässigkeit alter Schriften, auch wenn es dafür gute Argumente gibt, sondern es ist die Zuverlässigkeit Gottes selbst, an der sich alles messen muss. Unser Glaube letztlich muss gut begründet sein und wir sollten uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber im Endeffekt ist Gottes Zuverlässigkeit das, was wir brauchen. Uns geht es um eine Hoffnung in einer Person, nämlich Gott, der sein Wort wirklich erfüllt. Das heißt, wohin blickst du, wenn du Vergewisserung brauchst? Egal, was es für eine Frage ist, mit der du dich befasst, egal, wo du Vergewisserung brauchst, der beste Blick richtet sich immer an Gott selbst, wo er gesprochen hat. Und das wollen wir zusammen im Lukas-Evangelium tun. Wir finden hier nicht ein ungewisses Zeugnis, sondern eine historische Erzählung von dem, was Gott getan hat. Der Apostel Johannes sagt am Ende seines ersten Briefes, das habe ich euch auch abgedruckt, auf wunderbare Weise als ein Zeuge. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Gott sei Dank, dass wir Gott erkennen können, dass er sich uns offenbart hat und dass er das in Jesus getan hat. Und um diesen Jesus dreht sich das ganze Johannesevangelium. Lukas ganze Erzählung dreht sich um ihn. Wie er gekommen ist als Gott und doch als Mensch, wie er für uns gekommen ist, für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist. Für uns und für unser Heil. Gott sei Dank dafür. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Beginn des Lukas-Evangeliums und dass es unserem Glauben so viele gute Gründe gibt, aber dass der beste Grund, dir zu glauben, du selber bist. Weil wir wissen, dass du ein Gott bist, der nicht lügt und der in der Mitte der Zeit seinen Plan erfüllt hat in Jesus Christus, für alle Augen zu sehen. Und ich bete, dass du uns hilfst, wo wir dieses Evangelium gemeinsam lesen, wo wir uns auf dein Wort einlassen, dass wir uns deiner Rede aussetzen und dass wir deine Stimme hören, vor allem anderen, dass wir deine Stimme hören. Wir beten, dass wir mit deinem Wort gehen, dass wir gestärkt werden, dass wir vergewissert werden und dass es in Freude mündet darin, wen wir in Jesus Christus erkennen dürfen. Und das beten wir in seinem Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam Antwort geben auf die Predigt von Gottes Wort und gemeinsam singen zum Ende unseres Gottesdienstes. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Das ist das Lied Nummer 10 und wir werden die ersten 4 Strophen singen. Lasst uns dazu aufstehen. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Sehr passend.
Kraft und Lebenszeit.